Herzlich willkommen bei deinem Podcast für Kinderwunsch.
Ach nee, das war was anderes. Herzlich willkommen bei Ausgesaugt und Angeschissen mit Stina Lotter, das bin ich. Dein Podcast über Kinderwunsch, Schwangerschaft und Elternzeit, der etwas, sagen wir mal, anderen Art.
So, hallo und herzlich willkommen bei meiner allerersten Podcast-Folge. Ich bin ultra aufgeregt. Ich habe gar nicht geplant, jetzt gerade diese Folge aufzunehmen. Ich wollte sie eigentlich erst nächste Woche machen. Aber wie man mich kennt, ich bin nicht durchstrukturiert genug. Ich würde es immer vor mir herschieben, weil ich mir genau sagen würde oder genau planen wollte, was ich wie, wann, wo sage. Und jetzt habe ich mir gerade spontan gedacht, nee, das bist du nicht. Mach mal ganz spontan, setz dich da mal hin und sabbel einfach mal los, probier das mal aus. Das ist also quasi gerade der erste Versuch. Ich freue mich tierisch, dass ihr da seid. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit. Und wie ich in dem Trailer schon verraten hatte, soll das Ganze hier ein gemeinsames Projekt werden. Das heißt, wenn ihr Fragen habt oder bestimmte Themen, die ihr unbedingt besprochen haben wollt, wenn ihr Geschichten habt, die ihr teilen wollt, sei es eine lustige Geschichte oder vielleicht auch eine weniger lustige, ganz egal, schreibt mir sehr, sehr gerne und ich teile sie hier mit den anderen. Natürlich auch gerne anonym, schreibt das dann immer gerne dazu. Ihr könnt mir per E-Mail schreiben unter stinalotta@gmx.de oder einfach auf Instagram, da findet ihr mich auch unter stinalotta. Genau. Und ich freue mich auf eure Nachrichten und ich würde sagen, heute geht es darum, wer bin ich, was ist meine Geschichte und worum wird es hier eigentlich in diesem Podcast gehen. Denn nicht alle von euch kennen mich, denke ich mal, die meisten wahrscheinlich schon, aber ein paar werden hier sicherlich auch neu sein. Ich bin Stina Lotter, wie ihr schon mitbekommen habt. Ich bin jetzt ganz frisch oder werde jetzt ganz frisch 30 Jahre alt und wir haben 4 ganze Jahre gebraucht, um schwanger zu werden, mit ganz vielen Höhen und Tiefen. Diejenigen, die auch einen langen Weg hinter sich haben, wissen, wie schlimm das sein kann. Und wir sind natürlich jetzt umso dankbarer, dass es jetzt endlich geklappt hat. Ich werde euch die Geschichte heute erzählen und dadurch könnt ihr mich ja auch so ein bisschen und meinen Weg kennenlernen. Und ich entschuldige mich im Vorwege schon für meine M's, das gehört leider dazu. Ich wollte wieder M sagen. Ja, das ist etwas, was mir sehr schwer fällt, dieses M oder und einfach wegzulassen. Aber ich gebe mein Bestes. Ansonsten müsst ihr euch damit abfinden. Ganz einfach. Also, es geht hier in diesem Podcast generell um Kinderwunsch, Schwangerschaft und Elternzeit. Alle Themen rund um dieses Thema sozusagen werde ich bearbeiten. Sowohl in medizinischer Hinsicht, also was gerade so den Kinderwunsch und so weiter angeht, als auch lustige Geschichten, also eigentlich alles querbeet und alles, was euch und mir einfällt, wird hier reinkommen. Ich freue mich so unglaublich darauf. Ich habe schon eine Riesenliste, was alles kommt. Unter anderem habe ich da zum Beispiel Schwangerschaftsbeschwerden, hat euch sehr interessiert, Elternzeit und Elterngeld, dann generell die ICSI, also die künstliche Befruchtung, was wie abläuft und wie die Kosten sind und so weiter. Also ganz, ganz viele Themen werden kommen. Ich freue mich und ich würde jetzt mal sagen, ich starte jetzt mal ins Thema, bevor wir hier zu viel labern. Also, wie gesagt, 4 Jahre haben wir gebraucht für unseren Kinderwunsch und ich muss ein bisschen mehr ausholen. Ich war junge 11 Jahre alt, als ich immer Bauchschmerzen hatte. Und ich werde diese Schmerzen nicht vergessen. Ich weiß noch wie heute, wie ich auf der Treppe saß und mich gekrümmt habe vor Schmerzen und geweint habe. Und meine Mutter wusste nicht mehr weiter. Wir waren alle 2 Tage Minimum in irgendwelchen Krankenhäusern in Hamburg, in Schleswig-Holstein, überall. Die Ärzte haben mir sämtliche Einläufe verpasst, weil sie meinten, ich hätte eine Verstopfung. Dann hieß es nachher, weil die nicht mehr weiter wussten, das wäre psychisch. Ich würde das nur erzählen, dass es so ist, aber es ist gar nicht so. Und meine Mutter ist wirklich von Arzt und Krankenhaus zu Krankenhaus gerannt. bis dann irgendwann mein Arzt meinte, komm, wir schneiden sie mal auf und gucken mal rein, was da los ist. Da hat meine Mutter mich dann wieder rausgerissen und gesagt, nee, das kommt hier gar nicht in die Tüte. Bis dann irgendwann mal, nach längerer Zeit und so vielen Schmerzen und Qualen, ein Frauenarzt rausgefunden hat, dass ich eine kindskopfgroße, zieht euch das mal rein, kindskopfgroße Dermoidzyste am Eierstock hatte. Ja. Ganz viele wissen jetzt nicht, was eine Dermoidzyste ist. Eine Zyste, sagt euch alles, ist einfach, ich entschuldige mich vorher schon, ich bin keine Ärztin und habe keine Fachausdrücke. Ich erkläre es so, wie ich es für mich verständlich verstehe. Ne? Und genau, eine Zyste ist ja eigentlich nur eine Ansammlung von Wasser oder Flüssigkeit. Das ist auch blöd, wenn die groß ist und platzt. Aber ist nicht so schlimm, in den meisten Fällen gehen die ja von selber weg. Eine Dermoidzyste ist eine, ja, auch eine Zyste, in der aber Verwucherungen sind. Da können sich Haare, Nägel, Zähne sogar manchmal bilden. Und das verwuchert alles in sich komplett irgendwie, ja, ist halt eine Verwucherung. Und wenn die platzen würde, wäre halt gefährlich. Nur in den meisten Fällen tut sie das nicht. Sie wächst einfach und zerstört alles, was im Weg ist. Bei mir war es dann der Eierstock, der dann komplett wegoperiert werden musste, weil dieses Ding einfach in meinem Eierstock komplett verwachsen war. Dieses schöne Teil hatte ich über die Jahre dann noch dreimal am anderen Eierstock. Das heißt, ich hatte nur noch einen Eierstock und dieser wurde auch noch dreimal operiert und immer wieder was abgeschabt und ausgeschabt und weiß ich nicht. Dadurch hatte ich sowieso schon immer mit diesem Thema zu tun und immer Angst, dass ich mal Probleme haben könnte, was das Kinderkriegen angeht. Und mein Frauenarzt hatte aber immer gesagt, nee, nee, alles super, alles klasse, solange du deine Tage hast, ist alles toll. Ja, da kann ich euch jetzt schon mal sagen, nee, solange man seine Tage hat, hat man seine Tage. Das heißt aber nicht, dass man fruchtbar ist. Ja, dann kam vor 4 Jahren der Punkt, dass wir ein Kind wollten und dann das Ganze gestartet haben. Und ich glaube, das erste Jahr hat man einfach mal probiert. Und da ich ja mit dem Thema schon so ein bisschen diese Vorangst hatte, bin ich dann schon vor dem Ende des ersten Jahres zum Arzt und habe ihn mal gucken lassen. Und bei der Untersuchung war alles super, alles gut, nö, alles in Ordnung. Ja, dann war das Jahr irgendwann um und ich meine, wenn man 1 Jahr lang jeden Monat einen negativen Schwangerschaftstest macht, ihr wisst alle, oder diejenigen, die das auch schon durchhaben, die wissen, wie es einem dann geht. Jeden Monat immer wieder diese Enttäuschung. Und dann haben wir angefangen beim Frauenarzt mit Clomifen. 1 halbes Jahr lang jeden Monat diese Medikamente genommen, die ich überhaupt nicht abkonnte. Also ich hatte sehr dolle Nebenwirkungen. Sowas wie, ja, was hatte ich eigentlich? Schweißausbrüche, Stimmungsschwankungen, also das volle Programm. Und am Mitte des Zyklus bin ich immer zum Arzt gefahren und habe eine Spritze bekommen, damit mein Eisprung ausgelöst wurde. Das haben wir 1 halbes Jahr durchgezogen. 1 halbes Jahr hatte ich Pickel, Stimmungsschwankungen und alles, was da so zugehört, hat alles nichts gebracht. Dann hat der Frauenarzt nach dem 1/2 Jahr gesagt, so, er gibt jetzt auf, weil das Jahr davor hat er das ja auch schon begleitet. Das heißt, 1,5 Jahre später hat er gesagt, jetzt ist Schluss, ich verweise dich zu einer Kinderwunschklinik. Da sind wir dann in eine Klinik in Hamburg. Ich sag natürlich keine Namen und nix. Da wurde alles erstmal untersucht und geguckt und da wurde dann rausgefunden, dass mein AMH-Wert, also der Anti-Müller-Wert, sehr schlecht ist. Der war bei mir bei 0,01. Normalerweise, ich war da ja Mitte 20, müsste der so bei 4 liegen, sagte sie. Aber 0,01 ist halt so gut wie gar nichts. Und ich werde in einer anderen Folge nochmal komplett auf dieses Thema AMH gehen, weil diejenigen, die damit zu tun haben, die wissen, dass es dazu wenig Infos gibt. Ich war auch erstmal total lost. Und ja, da gibt es einfach so viele Informationen drüber. Deswegen werde ich da ein separates oder eine separate Folge zu machen. Genau. Dieser Wert war halt so schlecht. Ich war quasi schon in den Wechseljahren. laut dieses Werts. Und ich hatte auch super unregelmäßig meine Tage. Alles war irgendwie negativ und blöd. Und dann hat sie uns da mit hängenden Ohren rausgeschickt und gesagt, ja, wird schwierig, aber wir könnten es versuchen. Da habe ich dann auch noch Medikamente und alles bekommen. Ja, da waren wir dann ein paar Mal immer wieder mit neuen Untersuchungen und dies und das und jenes. Und da wurde dann auch eine Eileiter-Durchlässigkeitsprüfung gemacht, die war in Ordnung. Dann sagte sie uns, medizinisch gäbe es keinen Grund, dass wir eine ICSI machen, also dass die Krankenkasse das bezahlt, was ich nicht verstanden habe, weil medizinisch war halt alles kacke, ich konnte nicht schwanger werden. Ja, ist ja schön, dass der Eileiter durchgängig ist, aber man weiß ja nicht, ob durch die ganzen OPs da irgendwelche Verwucherungen sind und ja, es funktionierte ja einfach nicht und der AMH war so schlecht, dass man ja gesehen hat, es gab einen Grund. Deswegen haben wir das nicht so ganz verstanden. Also wollte sie dann alle anderen Wege erstmal gehen. Naja, bis es dann dazu kam, dass wir eine doofe Situation in dieser Klinik hatten und sie uns gesagt hat, beziehungsweise mir, da war Johann nämlich einmal nicht dabei, ja, dass das nichts mehr wird, dass mein AMH-Wert so schlecht ist, dass sich hier auch nichts bessert und dass wir doch bitte ins Ausland gehen sollen für eine Eizellspende, dass ich, ja, dass ich nicht auf, also auf natürlichen Weg sowieso nicht, aber dass ich mit meiner Eizelle nicht schwanger werden kann. Danach ist für mich natürlich eine Welt zusammengebrochen und ich kann euch nur sagen, wenn euch sowas gesagt wird, holt euch immer mehrere Kliniken und mehrere Meinungen ein. Der Arzt hat ja immer nur eine Momentaufnahme und niemals irgendwie, der weiß ja nicht, was nächste Woche ist. Oder was nächsten Monat oder übernächsten oder überübernächsten Zyklus ist. Der sieht ja nur, was jetzt gerade in deinem Zyklus los ist und kann dir jetzt gerade sagen, was los ist. Und wie man sieht, ich bin schwanger geworden, auch mit so einem beschissenen AMH-Wert. Deswegen passt dieses Thema hier auch zu AMH, du kannst mich mal, weil dieser Wert hat mir gezeigt, der wird so aufgebauscht und bei so vielen Kliniken und Ärzten so wichtig dargestellt. Aber im Endeffekt braucht man eine einzige Eizelle. Und diese eine einzige kriegt man auch mit so einem schlechten AMH-Wert hin. Ich kriege so viele Nachrichten von euch auf Instagram, dass ihr sagt, oh, ich habe auch so einen schlechten AMH-Wert, der ist bei 0,1. Das ist ja immer noch tausendmal besser als 0,01 wie bei mir. Und trotzdem bin ich schwanger geworden. Also lasst euch da niemals runterziehen und euch sagen, das wird nie im Leben was und hol dir mal eine Eizellspende. Natürlich kann dieser Fall immer mal sein, aber bevor ich mir nicht mehrere Meinungen und mehrere Kliniken rausgesucht habe, glaube ich hier gar nichts. Deswegen, ja, es ist bei uns ein Wunder, ja, aber es gibt immer einen Weg. Und das ist auch das Schöne, das hat Julian mir auch immer gesagt und das hat mich auch immer so aufgebaut. Er hat immer zu mir gesagt, wenn ich verzweifelt war und dachte, oh Gott, und das wird wieder nichts und alles ist so schlecht. Gerade in dem Moment, als sie mir sagte, könnt ihr vergessen. Da hat er immer zu mir gesagt, Schatz, wir werden eine Familie, egal wie. Und dieser Satz hat mich immer so aufgebaut und hat mich immer so glücklich gemacht, weil ich wusste, okay, er steht hinter mir, wir schaffen das zusammen. Und selbst wenn es eine Adoption wird oder doch eine Eizellspende oder wie auch immer, wir werden eine Familie. Und das war für mich so ein wichtiger Satz, weil das so viel Liebe und Zusammenhalt irgendwie gegeben hat und gezeigt hat. Und das hat mich immer aufgebaut. Das muss man sich immer irgendwie vor Augen halten. Natürlich gibt es auch immer die Situation, dass Paare oder ein Partner sagt, ich möchte dann keinen, ich bin nicht bereit für eine Adoption oder irgendwie einen anderen Weg. Das kann natürlich auch immer sein. Da kann ich jetzt nur von uns sprechen. Aber das hat mich auf jeden Fall in unserer Situation sehr, sehr aufgebaut. Nun ja, nach dieser Botschaft war für mich klar, dass ich keinen Fuß mehr in diese Klinik setzen werde, weil die Situation auch nicht nett war unbedingt. Also es war eine komische Situation. Die Ärztin hat das ganz plump und doof und also, es war einfach eine blöde Situation. Deswegen wollte ich da nicht mehr hin. Natürlich war ich danach auch völlig fertig. Ich habe geweint. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Man wünscht sich ein Kind und dann wird dir gesagt, kannst du vergessen, geh ins Ausland und hol dir eine Eizelle, weil das wird mit deinem Körper nichts. dann natürlich bricht erstmal eine Welt zusammen. Es war eigentlich das Schlimmste, was man mir hätte sagen können oder uns hätte sagen können. Und danach habe ich tatsächlich gesagt, okay, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich brauche erstmal Pause. Und da haben wir, glaube ich, ein halbes Jahr wirklich keine Klinik, keine Ärzte, keine Medizin, kein gar nichts. Und einfach mal eine Pause gemacht. Natürlich hat man trotzdem immer mal wieder am Ende des Monats einen Test gemacht. Aber, und auch, ich habe auch, glaube ich, in der Zeit auch den Zyklus getrackt und so geguckt, wann ich denn meinen Eisprung haben könnte und so weiter. Aber trotzdem habe ich versucht, einfach mal so ein bisschen Abstand davon zu kriegen, weil es mir einfach psychisch so schlecht ging. Ich war einfach in so einer dunklen Situation meines Lebens, dass ich alles nur noch schwarz gemalt habe und nur noch dachte, oh Gott, die Zukunft, die ich mir vorgestellt habe mit Julian, die ist auf einmal zerplatzt wie ein Luftballon. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich aus meinem Leben jetzt anfange. Also man macht sich ja, man hat ja irgendwo vielleicht, ich weiß nicht, ob es mir nur so geht, aber irgendwie hat man ja eine Lebensvorstellung oder eine Idee, wie das Leben mit seinem Partner sein wird. Und bei mir war es halt immer dieses, wir werden eine Familie sein, wir werden Kinder haben, wir werden vielleicht irgendwann ein Haus kaufen oder bauen. Also das war immer so meine Vorstellung. Und wenn das auf einmal platzt, dann ist da so viel Leere, weil du dir denkst, oh Gott, und jetzt? Was mache ich denn jetzt? Das ist so, also für mich war das ganz komisch, weil ich nicht wusste, okay, musst du dir jetzt andere Pläne machen? Muss ich mir jetzt, ich bin ja selbstständig, mit meiner Selbstständigkeit vielleicht irgendwie andere Pläne machen, dass ich doch nochmal einen großen Laden plane? Oder was passiert denn jetzt? Also man macht sich dann ganz komische Gedanken und fühlt sich total verloren und merkwürdig und denkt, oh Gott, mein Leben wird so anders verlaufen. Und dieses halbe Jahr brauchte ich einfach, um abzuschalten. Und danach bin ich auf die Idee gekommen, einmal oder irgendwie über Umwege habe ich diese ICSI naturell oder IVF naturell, davon habe ich gehört und kannte das gar nicht und dachte, was ist das? Und habe mir das mal angeschaut. Und das ist wohl etwas, da werde ich auch nochmal in einer anderen Folge drauf eingehen, da macht man zwar eine ICSI oder eine IVF, also künstliche Befruchtung, aber in einem natürlichen Zyklus ohne Medikamente oder kaum mit Medikamenten. Und das fand ich so gut, weil ich auch die Schnauze voll hatte von diesen ganzen Medikamenten und diesem ganzen Scheiß, was wir alle schon hinter uns hatten. Und ja, da habe mich dann informiert und geschaut und habe dann gesehen, dass die nächste Klinik, leider gibt es nicht so viele Kliniken, die das anbieten, war dann in Hildesheim. Und das ist schon eine Weile weg von Hamburg. Ich wohne ja auch in Schleswig-Holstein. Ist schon eine Ecke. Aber ich dachte, komm, das hören wir uns mal an. Und dann sind wir, wann war das? Letztes Jahr im Januar, glaube ich. Sind wir da, oder letztes Jahr? Ich glaube, ja. Ich glaube, letztes Jahr im Januar sind wir dann nach Hildesheim und sind da in die Klinik gegangen und hatten dann einen ganz, ganz tollen Arzt, den wir super fanden. Der hat uns komplett durchgecheckt und alles untersucht. Und dann mussten wir ein zweites Mal hin, nachdem die ganzen Ergebnisse da waren von Julian und mir, von den ganzen Untersuchungen, hatten dann unser Gespräch. Und da hat er uns dann aber gesagt, dass es bei mir wegen meinem AMH-Wert nicht in Frage kommt, im natürlichen Zyklus das zu machen, also die IVF naturell wäre für uns nicht in Frage gekommen, weil er sagte, das ist einfach zu unwahrscheinlich, dass das dann klappt. Er würde uns die ICSI empfehlen, aber mit einer geringeren Dosis von den Medikamenten. Und hat uns alles ganz genau erklärt und hat dann auch hinterher uns direkt den Behandlungsplan gegeben und wir hatten dann auch direkt danach ein Gespräch noch mit der Helferin, Sekretärin, wie heißt das? Ihr wisst schon, über die ganzen Finanzen, also was vermutlich auf uns zukommen wird. Und dann mussten wir uns natürlich erstmal Gedanken machen, ob wir es machen. Ist ja auch immer eine Stange Geld. Und wir waren da noch unverheiratet, wir hatten aber vor zu heiraten. Und bei uns war es so, dass es auch immer abhängig vom Bundesland, glaube ich, und von der Krankenkasse, ob sie was übernimmt und wie viel und in welchem, warum, wieso, weshalb. Also es ist immer unterschiedlich, Gehe ich aber auch auf der anderen Folge drauf ein, dass wir das erstmal alles klären mussten. Und bei uns war es eben so, dass wenn wir unverheiratet sind, dass die Krankenkasse nichts gezahlt hätte, aber verheiratet 50% übernehmen würde. Und da wir eh in diesem Jahr vorhatten zu heiraten, haben wir gesagt, okay, dann warten wir jetzt die Hochzeit ab und danach starten wir dann erst. Und dann ist dann durch die Hochzeit eben nochmal ein halbes Jahr ins Land gegangen. Und ich kann euch sagen, mein AMH war bei 0,01, mein FSH war erhöht. Ich weiß leider nicht genau, wie hoch, aber er war erhöht. Und ich hatte meine Tage ein halbes Jahr lang nicht mehr. Dann bin ich zum Arzt. Ich hatte Hitzeballungen, das volle Programm. Ich hatte Stimmungsschwankungen und so weiter und bin dann zum Arzt. Und der hat mir dann gesagt, ja, dann sind wir jetzt soweit, wir sind in den Wechseljahren. War natürlich wieder Panik, weil ich natürlich dachte, oh Gott, jetzt wollen wir mit der ICSI anfangen und jetzt bin ich in den Wechseljahren. Aber ich kann euch als Tipp geben, unbezahlte Werbung. Ich habe dann angefangen, oh Gott, jetzt muss ich erstmal überlegen, wie hieß das? Aknolyt Madaus heißt das. Das sind solche Tropfen, ist auch nichts Chemisches, ist alles pflanzlich. Davon habe ich die Tropfen genommen. Da steht in der Anleitung, wie viel man nehmen muss. Ich glaube, 40 Tropfen am Tag oder so. Man darf aber wirklich das nicht ausfallen lassen. Man muss das jeden Tag durchziehen. Und man muss sich darauf einstellen, dass man die ersten 3-4 Monate gar keinen Unterschied merkt. Weil das habe ich euch schon öfter mal empfohlen. Und oft habe ich dann Nachrichten bekommen, ja, ich nehme das jetzt schon ein paar Wochen. Und bei mir bringt das überhaupt nichts. Also ihr müsst wirklich Geduld haben. Ich habe das ein halbes Jahr lang genommen und nach diesem halben Jahr erst, vorher, ich hatte ein halbes Jahr nicht meine Tage und wollte schon aufgeben, weil ich dachte, na gut, dann bin ich jetzt halt in den Wechseljahren der AMH, ist ja auch kacke, ich probiere das die ganze Zeit mit den Tropfen, es hilft einfach nichts, wollte ich das schon aufgeben und dann nach dem halben Jahr plötzlich habe ich ganz leicht meine Tage bekommen. Bin direkt zum Arzt, Blut abnehmen, weil am ersten Zyklustag nimmt man Blut ab und guckt dann, ob die Blutwerte stimmen und ob man diesen Monat mit den Medikamenten starten kann. Das habe ich dann direkt gemacht. Bin zum Arzt und ich kriege das schon alles gar nicht mehr ganz so genau zusammen. Aber beim ersten Zyklus war es so, dass wir gesagt haben, ja, sieht schon mal gut aus, da waren die Tage aber ja eigentlich nur so eine Schmierblutung. Und dann haben wir gesagt, dann im nächsten Zyklus. Ich habe weiter diese Aknolyt-Tropfen genommen. Die habe ich übrigens bis zur ICSI durchgezogen. Und also bis ich die Medikamente dann angefangen habe. Und im nächsten Zyklus habe ich wieder meine Tage bekommen, aber auch relativ leicht. Also das waren jetzt keine normalen starken Regelblutungen, sondern tatsächlich ganz, ganz leicht. Aber dann bin ich auch am ersten Tag direkt zum Arzt, habe Blut abgenommen bekommen. Und dann hieß es, die Blutwerte sind in Ordnung, wir können starten. Und dann habe ich am Tag 3 mit den Spritzen angefangen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißen. Das werde ich auch alles in der speziellen Folge dann zu der ICSI euch ganz genau mit allen Fakten erzählen. Und ja, dann fing das an. 2 Wochen lang Medikamente. Jeden Tag Spritzen. Mein Bauch war grün und blau. Könnt ihr auch in meinen Videos sehen. Und dann kam die Punktion, also die Entnahme, und da war tatsächlich eine einzige Eizelle. Eine Eizelle haben sie bekommen, bei anderen immer so 20, 18, 12 und bei mir eine. Und einen Tag später habe ich den Anruf bekommen, dass diese eine Eizelle sich tatsächlich, das war so krass, das war wirklich, da sagte sie auch ein Sechser im Lotto, dass die sich befruchten lassen hat. Ey, wir sind aus allen Wolken gefallen. Ich habe so geheult, weil ich dachte, es kann doch nicht angehen. Manche lassen 8 befruchten und da mit Glück lässt sich eine befruchten. Und wir haben eine einzige und die lässt sich wirklich befruchten. Also wir waren so perplex, wir haben gedacht, das gibt's doch nicht. Und die aus dem Labor am Telefon meinte auch, ja, also das war wirklich ein Sechser im Lotto. Und deswegen sagen wir auch immer unser Sechser im Lotto. Das war einfach so schön schon, das war schon so, wow, okay, jetzt haben wir die größte Hürde geschafft, jetzt kann das doch nur noch klappen. Und dann war der Transfer und ja, dann hieß es abwarten. Dieses Warten, kann ich euch sagen, war das Schlimmste, zwei Wochen lang nicht wissen, was ist und irgendwie versuchen, sich abzulenken. Also das war für mich die schlimmste Zeit. Und dann hatten wir tatsächlich an Punktion plus 10, ja, ja, Punktion ist ja wieder Eisprung, also ES plus 10, hatten wir dann einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand. Tatsächlich. Das für uns, wir waren einfach nur sprachlos. Also immer wieder, wenn ich da an diesen Moment denke, das war einfach der wunderschönste Moment in unserem gemeinsamen ganzen Leben. Also das war einfach, ihr könnt euch nicht vorstellen, wenn man 4 Jahre lang gekämpft hat, jeden Monat einen negativen Test in der Hand hält. Und auch schon die Jahre davor als Teenager habe ich ja immer schon gebangt und Angst gehabt. Und ich weiß nicht, wie oft ich zum Frauenarzt gegangen bin und weinend im Warteraum saß, weil ich wegen Unterleibsschmerzen extra hingegangen bin und panische Angst hatte, dass ich wieder so eine Zyste habe, dass ich wieder operiert werden muss, dass wieder die Angst ist, dass vorbei ist. Diese Ängste jahrelang immer durchstehen zu müssen und dann 4 Jahre intensiv durch den Kinderwunsch. Und dann plötzlich hat man einen positiven Test. Da kann ich jetzt schon wieder anfangen zu heulen, wenn ich nur darüber rede. Also das ist einfach, es war wirklich der wundervollste Moment in meinem Leben. Das war einfach unbeschreiblich. Und bis heute ist es so, dass ich ganz oft denke, ich habe Angst, dass ich träume. Ich habe dieses Gefühl, ich habe Angst, dass ich träume, dass ich gar nicht schwanger bin und aufwache und denke, oh, war nur ein Traum. Obwohl ich ja jetzt schon in der 23. Schwangerschaftswoche bin, das ist einfach, ich kann es nicht beschreiben. Ich glaube, diejenigen, die das selbst durchhaben, die wissen ganz genau, wie es mir geht. Ja, aber das war einfach unfassbar schön und ist nach wie vor unfassbar schön. Und ich bin unglaublich glücklich und wir sind es und können es einfach nicht glauben. Und im Juni ist es soweit, da kommt unser kleiner Junge zur Welt. Wir haben schon alles hier vorbereitet und sind ganz gespannt. Und ja, das ist meine Geschichte dazu. Erste Folge, lange Geschichte, aber kürzer kann man sie nicht erzählen. Und irgendwie wollte ich, dass ihr meine Geschichte als allererstes hört, um mich kennenzulernen, meine Geschichte kennenzulernen und erstmal so einen Einblick zu kriegen, was wir so durchgemacht haben. Und ja, ich freue mich. Also ich bin jetzt irgendwie erleichtert. Ich habe euch alles erzählt. Ihr könnt mich, ja, könnt jetzt so, wisst jetzt, wie es mir geht oder wie es mir ergangen ist in den letzten Monaten und Jahren. Und die nächsten Folgen werden dann ein bisschen anders. Also wenn ich solche Themen habe, ist hier nichts mit Spaß, ne? Aber ich möchte über Themen reden, die lustig sind. Ich möchte über Themen reden, die ernst sind, über Themen, die interessant sind. Ja, also das wird, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Zeit. Und ich bin jetzt unglaublich aufgeregt und gespannt, was ihr dazu sagt, dass ich jetzt meine erste Podcast-Folge im Kasten habe und wie sie euch gefällt. Und ich freue mich auf die nächsten. Und mehr gibt es da, glaube ich, nicht zu sagen, oder? Ach, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Süßen. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin einfach nur glücklich. Ich freue mich aufs nächste Mal, ihr Lieben. Bis dann.